Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So lautet der Wochenspruch für diese Woche nach dem dritten Sonntag nach Trinitatis. Jesus ist auf der Suche nach seinen Geschöpfen. Er geht uns nach. Wir sind ihm nicht egal. Und er hat uns gesucht oder auch gefunden. Und er möchte als guter Hirte unser Leben begleiten. Davon werden wir heute hören im Gottesdienst. Und wir wollen ihm zugleich auch danken, dass er uns gesucht hat und dass er uns gefunden hat. Mit einem Danklied. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit aus die Nummer 322, die Strophen 1 bis 5. Nun danket all und bringet Ja, wir haben eine ganze Menge Loblieder. Ich habe es einfach verwechselt. Aber schön, dass Sie gleich in das Richtige eingestimmt haben. Jetzt lassen Sie uns im Gesangbuch die Nummer 742 aufschlagen und dort im Psalm 103 miteinander einstimmen und ihn auch gemeinsam, also nicht im Wechsel, lesen. Lobe den Herrn meines und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei seinen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.
Lasst uns beten und stimmen wir nach jeder Bitte in ein gesungenes Kyrie Eleison, das heißt zu Deutsch, Herr, erbarme dich, ein. Gott, wir kommen vor dich mit unserer Schuld, mit dem, was wir versäumt haben, mit dem, wo wir anderen etwas schuldig geblieben sind. Wir tragen Lasten, die wir nicht mehr loswerden.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Gott, wir halten manchmal fest an dem, was uns bindet und suchen Sicherheit dort. Wir verstricken uns in Angst, statt dir zu vertrauen.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Gott, du bist ein Gott, der vergibt, der Schuld zertreten und ins Meer werfen kann. Öffne uns für deine Gnade und schenke uns einen neuen Anfang. Deine Gnade hat das letzte Wort.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
besser als wir selbst weißt du, was wir brauchen. Mehr gibst du uns, als wir bitten und verstehen. Dir gehören wir, dir vertrauen wir. Dir vertrauen wir an, was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
In Lukas 15, Verse 1 bis 32 lesen wir von Jesus Christus, vom verlorenen Sohn. Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Taglöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Taglöhnern gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. So, und dann singen wir jetzt aus dem kleinen blauen Büchle die Nummer 28, Du hast Erbarmen.
Meine Schuld, du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Oh, wo ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und das Unrecht vergibt. Oh, wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Den Bibelabschnitt, um den es heute geht, haben wir gerade schon im Lied anklingen hören. Aber hören wir dennoch einmal auf diesen Bibelabschnitt aus Micha 7, die Verse 18 bis 20. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Liebe Gemeinde, wo ist solch ein Gott, wie du bist? So beginnt der Prophet Micha. Und mit dieser Frage spricht er im hebräischen Urtext seinen eigenen Namen aus. Denn Micha bedeutet genau das. Wer ist wie Gott? Der Name Micha ist bereits ein Bekenntnis. Mit diesen Worten, wo ist solch ein Gott, wie du bist, klagt Micha nicht an. Er fordert nicht, sondern er staunt. Diese Frage ist selbst schon Antwort. Sie unterbricht das Gewohnte, sie eröffnet einen neuen Blick von uns weg, zu Gott hin. Als ich diesen Bibelabschnitt gelesen hatte, hatte ich sofort ein Lied im Ohr. Das Lied, das wir gerade miteinander gesungen haben. Der bekannte christliche Musiker Albert Frey hat diesen Bibelabschnitt vertont. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Das Lied richtet unseren Blick darauf, unsere Lasten loszuwerden. Auf einen unvergleichlichen Gott, der die Lasten wegnimmt. Nicht wir schaffen das. Er allein. Die Sünde ist nicht nur ein Fehler, sie ist eine Macht, die bindet. Sie erschöpft uns, weil sie uns festhalten möchte. Und die Macht der Sünde ist in unserem Leben greifbar. Wir alle machen Fehler, die uns belasten, die uns, die anderen Menschen wehtun, die sie verletzen. Und von diesen Erfahrungen der Sünde und der Last, die die Sünde, also die Trennung von Gott mit sich bringt, spricht Micha. Aber er tut es nicht, indem er droht, sondern mit Staunen ruft er diesen Satz aus. Wo ist so ein Gott, solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und die Schuld erlässt denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Micha beginnt nicht bei uns Menschen, sondern bei Gott. Er sagt, Gott vergibt Schuld. Er verzeiht Vergehen. Er hält uns nicht fest auf dem, was schiefgelaufen ist in unserem Leben. Ja, mehr noch, er hat sogar Gefallen an Gnade. Das ist ein ganz entscheidender Akzent, gerade dann, wenn wir manchmal denken, unsere Schuld, das, was wir an Fehlern gemacht haben, das bestimme, wie Gott uns begegne, wie er mit uns verfährt. Und viele Bilder von Gott entstehen nicht aus dem biblischen Zeugnis, sondern aus Angst heraus. Wer einen Fehler gemacht hat, wer sich schuldig weiß, rechnet mit Abrechnung, mit Strafe. Und wer Angst vor den Folgen hat, überträgt dann diese Angst auch auf Gott. Und plötzlich erscheint Gott wie ein moralischer Richter, der streng kontrolliert, der sanktioniert, der nachtragend ist. Und Micha widerspricht dem ganz deutlich. Er zeichnet ein ganz anderes Bild von Gott. Er überrascht uns. Gott handelt ganz aktiv. Er vergibt nicht widerwillig. Er verzeiht nicht erst, nachdem sich jemand ausreichend selbst angeklagt hat. Seine Gnade ist keine Antwort auf die Reue des Menschen. Gott vergibt, weil es seinem Wesen entspricht. Ja, er tut es sogar gern. Es ist Ausdruck seines Wesens, gern zu vergeben. Und Gott wird nicht kleiner durch unsere Schuld. Er wird größer durch seine Gnade, die er an uns wirkt. Und dabei ist es wichtig zu sehen, dass Micha die Schuld nicht verharmlost. Gottes Zorn ist wirklich und er gehört zu Gottes Gerechtigkeit. Gott wird zornig über das Unrecht, da wo wir anderen Menschen hätten helfen sollen, aber es nicht getan haben. Wo wir im Miteinander etwas Zerstörerisches getan haben, wo wir einem Menschen, der uns um Vergebung gebeten hat, sie verweigert haben. Ich möchte das einmal an einem Beispiel verdeutlichen. Und wer Kinder hat, der kennt das nur zu gut. Wir wollen das Beste für sie, wir zeigen Wege. Und wenn sie sich dann diesen Wegen, die wir ihnen aufzeigen, entgegenstellen, kommt in uns Wut auf, manchmal auch Zorn. Und dieser Zorn ist echt. Wir ärgern uns, dass sie nicht auf uns gehört haben. Vielleicht eine wertvolle Gelegenheit zu wachsen, verpasst haben. Egal bei eigenen Kindern oder auch bei Kindern, für die wir sonst verantwortlich sind. Aber der Zorn ist nicht der Kern unserer Beziehung zu unserem Kind oder zu unseren Kindern. Das Zentrum der Beziehung ist Liebe, eine liebevolle Beziehung, Zugewandtheit, der Wunsch nach Beziehung und Gemeinschaft. Und nach jedem Zorn sollte es auch wieder zur Versöhnung kommen. Wie wohltuend ist dann das Gefühl, herzlich umarmt zu werden, das Kind spüren zu lassen, du bist geliebt. Das, was war, was du vielleicht verbrochen hast, das steht nicht mehr zwischen uns. Das braucht unsere Beziehung nicht mehr belasten. Und so ähnlich ist es bei Gott mit seinem Zorn über all die Dinge, die in unserem Leben falsch laufen. Sein Zorn ist echt. Er gehört zu Gottes Gerechtigkeit. Aber wie viel mehr gehört die Gnade zu Gottes Wesen? Gott tut nicht so, als gäbe es die Schuld nicht. Es wären keine Fehler passiert. Er entmachtet sie. Und Micha gebraucht dafür ein ganz starkes Bild, dass Gott unsere Schuld in die Tiefen des Meeres wirft. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Schuld wird nicht verdrängt, nicht verharmlost, nicht unter den Teppich gekehrt, sondern dorthin gebracht, wo sie keine Wirkung mehr entfalten kann. Und damit wird der Schuld ein Endpunkt, ein richtig echter Endpunkt gesetzt. Denn im Alten Testament ist das Meer kein idyllischer Urlaubsort, sondern der Ort, an dem etwas endgültig verschwindet, nämlich in den chaotischen, den lebensfeindlichen Tiefen des Meeres. Stell dir einmal vor, es gäbe über dein Leben eine Akte mit allem, was schiefgelaufen ist, ohne Beschönigung, schwarz auf weiß. Und dann nimmt jemand diese Akte, versiegelt sie, bindet sie an ein Gewicht und bringt sie an einen Ort, von dem sie niemand mehr heraufholen kann. Genau dieses Bild benutzt Micha, um uns vor Augen zu malen, dass Gott unsere Sünden ins tiefe Meer wirft, wo sie niemand mehr heraufholen kann. Und hier schließt sich nun der Kreis zu dem Lied von Albert Frey. Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Gott bleibt nicht im Zorn, nicht weil unsere Schuld belanglos wäre, sondern weil er es liebt, gnädig zu sein. Und Gnade hat bei ihm das letzte Wort. Aber wie ist das möglich? Wie kann Gott das tun? Gerecht bleiben und dennoch auch vergeben. Und die Bibel führte uns hier mitten ins Zentrum des Glaubens. Gott trägt selbst, was uns hätte binden müssen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Gott trifft nicht den Sünder, sondern den Gerechten, Jesus Christus, an unserer Stelle. Und darum bleibt Gott gerecht. Und darum bleibt er auch gnädig. Und beides ist nur möglich durch Stellvertretung, durch eine stellvertretende Hingabe, durch die Selbsthingabe von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, dass er sich für uns in den Tod gegeben hat. Der Sohn Gottes gibt sich selbst, um uns frei zu machen von aller Last, die wir tragen. Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Er ist ein unvergleichlicher Gott, der mehr tut, als wir je tun könnten als Menschen. Die Sünde bindet. Jesus lässt sich selbst binden, um uns frei zu machen. Er trägt unsere Schuld nicht ein Stück des Weges, sondern er trägt sie ganz, er nimmt sie ganz hinweg und er wirft sie ganz hinab ins Meer. Und darum feiern wir einen Retter, der uns wirklich rettet. Wo ist solch ein Gott wie du? Du bist ein Gott der Gnade. Und die Gnade hat das letzte Wort. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Um diese Gnade dürfen wir bitten und auf diese Gnade dürfen wir unser Vertrauen setzen. Und lassen Sie uns das tun, indem wir in das nächste Lied einstimmen. Ach, bleib mit deiner Gnade. Unter der Nummer 347. zum Fürbittengebet und auch zum Vaterunser bitte ich Sie und euch einmal aufzustehen. Wo ist solch ein Gott wie du, der es liebt, gnädig zu sein? Danke, Herr, dass wir aus deiner Gnade leben dürfen, dass du uns gnädig bist, was auch immer wir getan haben und gelassen haben, wo wir an dir und an anderen Menschen schuldig geworden sind. Danke, dass wir auf deine Gnade vertrauen dürfen. Da, wo wir mit unserer Schuld, mit unserer Last zu dir kommen. Und wir bitten dich so sehr, dass wir deiner Gnade vertrauen können, dass wir es wirklich glauben, was du sagst, dass du uns vergeben hast, dass uns vergeben ist, dass wir frei sind. Und hilf uns aus dieser Gnade heraus, die Beziehungen, in denen wir leben, zu gestalten. In unseren Partnerschaften und in unseren Ehen, in unserer Familie, wenn wir in der Schule oder beim Arbeitsplatz sind, wenn wir mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn, mit Freundinnen und Freunden unterwegs sind und reden, uns austauschen. Lass es Beziehungen sein, die von deiner Gnade gekennzeichnet sind, von deinem Frieden, von deiner Liebe, von deiner Zuwendung. Herr, so groß möchte deine Gnade unter uns zur Auswirkung kommen, dein Friede, deine Liebe. Auch mitten in unserer Gemeinde, auch mitten in unserem Dorf in Höpfigheim, in den Beziehungen, in denen wir leben, aber ganz besonders auch in der Beziehung zu uns, zu dir selbst und auch zu uns selbst. Hilf uns, aus dieser Gnade zu leben und zu schöpfen und dich für deine Gnade und Güte und Treue zu loben. Und alles, was uns weiter bewegt, das legen wir hinein in die Worte, die du selber uns zu beten gelehrt hast und sprechen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte setzen Sie sich wieder.
Wir kommen zu den Bekanntmachungen. Ganz herzlichen Dank an unsere Organistin Traude Bruhan für die schöne musikalische Begleitung des Gottesdienstes. Und an alle, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben, auch ein herzliches Dankeschön. Das Opfer letzten Sonntag betrug 161,30 Euro für das evangelische Bauernwerk Württemberg. Vielen Dank dafür. Das Opfer heute ist für die Diakonie in der Landeskirche bestimmt. Und da darf ich dann auch noch verlesen, einen Opferaufruf vom Landesbischof. Zusammenleben, das Motto des heutigen Sonntags der Diakonie, will zeigen, wie wichtig Beziehungen im Leben eines Menschen sind. Kirche und Diakonie in Württemberg bieten Begegnungsräume. Sie hören denen zu, die sich unverstanden fühlen oder in schwierigen Lebenssituationen sind. Mittagstische, Begegnungsorte im Quartier, Angebote für Kinder oder digitale Weiterbildung für Senioren und Seniorinnen sind Beispiele für solche Angebote. Im Brief an die Philipper heißt es: So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Unterstützen Sie bitte mit Ihrem Gebet und mit Ihrem heutigen Opfer die Arbeit der Diakonie in Württemberg. Ich danke Ihnen herzlich. Ernst Wilhelm Gohl, Landesbischof. Am Donnerstag ist um 19.30 Uhr Gebetstreff im kleinen Gruppenraum. Sie sind alle herzlich eingeladen, mitzubeten. Am Samstag, den 27.06., laden die Frauen von 14 bis 16.30 Uhr zum Frauenkleider-Geschenkmarkt im Gemeindehaus ein. Da geht es so drum: Bring die Kleidung mit, die dir nicht mehr passt oder gefällt, und nimm die Kleider mit, die dir gefallen. Es ist auch möglich, nur Kleider zu bringen oder nur mitzunehmen. Am Freitag trifft sich der Kirchengemeinderat zur öffentlichen Sitzung um 19 Uhr im Gemeindesaal. Und am nächsten Sonntag, am 28.06., ist um 10 Uhr Gottesdienst am Sportplatz beim GSV-Heim mit Bernhard Meyer und dem Singteam. Das Opfer ist für unsere eigene Gemeinde. Und als Nachspiel hören wir ein Postludium von Johann Christian Heinrich Rink.
Ja, und jetzt bitte ich Sie einmal, sich zu erheben. Denn am kommenden Samstag werden um 14 Uhr hier in der Kirche Marvin Groß und Nathalie Groß, geborene Mörle, kirchlich getraut. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Und wir als Gemeinde wollen jetzt auch für euch beten. Danke, lieber Herr, dass ich Marvin und Nathalie finden konnten und dass sie ganz bewusst auch ihre Ehe in deinem Namen und unter der Fürbitte der Gemeinde beginnen möchten und auch führen möchten. Hilf ihnen dazu, treu zu sein, dir treu zu sein und auch einander treu zu sein. Und auch zu spüren, wie auch wir als Gemeinde immer wieder auch an unsere Ehen und Ehepartner denken. Danke, dass wir von dir und von deiner Liebe getragen sind und dass du für uns sorgst. Und so hilf uns auch in unseren Ehen, dich immer wieder im Blick zu behalten und dir zu danken für die Treue, mit der du uns in unserem Leben begleitest. Herr, wir danken dir, dass du uns hörst. Amen. Jetzt stimmen wir ein in ein Segenslied vor dem Segen. Ich freue mich in dem Herrn, Nummer 349. Ich freu mich in dem Herrn. So lasst uns nun in diesen weiteren Abend und auch in diese Woche unter Gottes Segen gehen und dazu aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen, Amen.